Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem jetzt schon vierten Abend. Die Zeit vergeht ja so schnell. Und doch haben wir erst ein bisschen hineingeschnuppert in das Thema Liebe, das ja uns alle bewegt. Und wir wollen ja letztlich alle glücklich sein und die Liebe praktizieren. Und ich hoffe, dass Sie das eine oder andere auch schon in die Tat umsetzen konnten, dass Ihnen das eine oder andere geholfen hat schon. Dass Sie, wenn Sie da und dort Fragen haben, auch ruhig sich frei fühlen können, eine Frage zu stellen oder mich zu unterbrechen oder nachher noch zu mir zu kommen. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir alle einen Teil in unserem Leben glücklich werden, noch ein Stück mehr zum Glücklichsein finden. Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder hier sind. Ja, heute wird es ein ganz persönliches Thema sein, denn jeder Mensch ist ja anders. Und das haben wir ja schon am Anfang kennengelernt, dass Mann und Frau anders sind. Und jetzt ist es so, dass die Frauen untereinander auch anders sind und die Männer untereinander anders sind. Und wir haben das letzte Mal ein bisschen schon angedeutet. Ich hoffe, Sie können sich noch erinnern, worin der Sinn in unserem Leben besteht. Ja, wer weiß denn das noch? So als kleine Wiederholung, Mutter der Weisheit, worin der Sinn des Lebens besteht. Ganz einfach. Bitte?
Ein Liebhaber.
Ja, bitte?
Ich habe nur laut nachgedacht.
Ja, erzählen Sie nur, was Sie meinen. Worin besteht der Sinn des Lebens?
Ja, den anderen glücklich zu machen.
Den anderen glücklich zu machen, zu lieben, genau, das ist es, zu lieben. Und das war unser Thema kurz ein bisschen, zu lieben als Mann und als Frau, als Mensch. Und jetzt? Zu lieben als Persönlichkeit, dass ich mit meiner Persönlichkeit den anderen, und jetzt nicht nur in der Partnerschaft, sondern überhaupt den Menschen, den Mitmenschen, beglücken darf. Und ich denke, das ist etwas, was wir alle für uns in Anspruch nehmen dürfen, auch wenn jemand hier herinnen ist, der keine Partnerschaft hat, wird er auch etwas mit nach Hause nehmen können. Er ist anders, und das finde ich so schön, an diesem Bild sehen Sie es ja, jeder hat so seinen eigenen Fingerabdruck, seine eigene Persönlichkeit in der Art zu denken, in der Art zu fühlen, in der Art die Umwelt aufzunehmen oder eben mit seiner Erfahrung, die er hat, den anderen hier zu begegnen und zu lieben. Und da ist jeder eben individuell verschieden und in seiner Art, in seiner Persönlichkeit einzigartig. Und das ist der Sinn in unserem Leben, dass wir lieben als der, der wir sind, als der, der wir in unserer Persönlichkeit sind. Ich denke an das Psychosomatik-Seminar, wo wir gesagt haben, was unsere Persönlichkeit ausmacht, ist Leib, Seele und Geist in einer Einheit. Unser körperlicher Bereich, unser seelischer Bereich und unser geistlicher Bereich. Und in dieser Persönlichkeit, in der Art und Weise unseres Denkens, unseres Fühlens und Wollens, dürfen wir lieben und den anderen bereichern und das Leben bereichern. Da können wir sehr viel einsetzen. Der Mensch ist kein Herdentier. Es schaut zwar manches Mal so aus, wenn wir da auf dieses Bild schauen, ne? Das ist ja sehr typisch, da diese Herde, die da getrieben wird, zum Beispiel auf Urlaub fahren in der Kolonne, ne, hintereinander, und daneben die Schafherde, die rüberschaut zu der Kolonne und eigentlich einer den anderen anschaut und sagt, na, sind wir nicht auch so ein Herdentier? Komm uns da.
Jetzt sagst du, hier
muss ich. Ja, das war da, das ist die Straußen und das ist der Stau da vorne.
Aber Herr Fuchs, da muss ich gleich
bitte
eine Frage anbringen. Es gibt Leute, die fahren dann, wenn alle fahren.
Ja.
Die wollen sich da reinstellen in den Schrotthaufen.
Ja.
Und mein Schwiegervater, ihr Vater, meine Frau,
ja,
ihr Vater, der ist ja lange Rentner oder Pensionist, wie man so vorne sagt, in Wien. Wie wir noch unsere Kinder hatten in der Schule, mussten wir ja, konnten wir nur dann auf Urlaub fahren, wenn Ferien waren, ne? Wenn alle gefahren sind. Der Schwiegervater ist aber auch gefahren. Sag ich, warum fährst denn du jetzt? Sag ich, da ist ja nichts los. Wenn ich vor im Oktober.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Es ist tatsächlich so, und wir werden das noch genauer besprechen, das nächste Mal, dass der Mensch nicht einsam sein möchte. Und es ist eine Gelegenheit hier, nicht einsam und nicht allein zu sein, sondern einer unter vielen zu sein. Und das gibt ihm eine gewisse Sicherheit. Aber da fehlt etwas in seinem Herzen. Wenn er nämlich die innere Leere hat, dann sucht er diese Fülle, und bei ihm ist es halt der Autobahnstau, diese Fülle, die ihm die Freude gibt des Nicht-Alleinseins, aber es ist letztlich nicht die Erfüllung des Glücklichseins, und wir wollen da eine andere Ursache finden, die unsere innere Leere füllt. Wir sind zwar auf der einen Seite kein Herdentier, das heißt also, dass wir ja nur in der Masse existieren können, so wie ein Tropfen im Meer und ein unscheinbarer Tropfen sind, und ob es uns gibt oder nicht, ist letztlich egal. Das stimmt nicht. Doch brauchen wir einander. Wir sind also nicht dazu da, allein als Einsiedler irgendwo zu leben. Das ist nicht unsere Bestimmung. Auf der einen Seite sind wir kein Herdentier, auf der anderen Seite brauchen wir einander. Es ist ja tatsächlich so, dass am Anfang der Schöpfung es geheißen hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das gilt also nicht nur für die Ehe, sondern es gilt überhaupt für uns alle. Das ist einfach so, dass das ein Gesetz ist vom Schöpfer her, dass wir geschaffen sind zur Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Und Sie sehen das ja alleine schon an diesem schönen Saal, der hier gebaut worden ist. Das hat ja nicht einer gemacht. Da brauchte man viele verschiedene Helfer. Was braucht man zum Beispiel, um ein Haus zu bauen? Welche Helfer müssen da dabei sein?
Er macht
alles allein. Ja, das ist ein Scharnier, ne? Das ist ein Scharnier. Ja. Was gibt es vielleicht zum Hausbau? Ein Maurer braucht man. Genau. Was braucht man noch?
Zimmermann.
Was braucht man noch? Elektriker. Installateur.
Ein
Malermeister. Bodenleger.
Fliesenleger.
Ja. Also alles Mögliche, vom Baumeister angefangen bis zum. Bis zur Hausfrau, die dann zusammenpasst. Aber Sie sehen an diesem Beispiel, wir brauchen einander. Und es ist, dass einer alles kann, das ist eine Seltenheit. Das ist eine Seltenheit. Es ist ja schön, wenn er alles kann, aber es ist doch so, dass wir in unserer Persönlichkeit, mit dem, was wir können, uns einbringen können. Wir können das auf die Ehe beziehen, wir können das aber auch auf den mitmenschlichen Bereich beziehen, dass wir einander brauchen. Es ist so schön, dass wir auch hier in diesem Seminar erkennen, jeder in seiner Vielfalt, in seiner Persönlichkeit ist dabei. Die Liebe dient dem anderen mit dem, was sie hat, was sie bringen kann, was sie ist in ihrer Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Der weise Salomo hat einmal gesagt, und das schon 1000 Jahre vor Christus, so ist es ja besser zu zweit als allein. Denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist keiner da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Nicht? Das ist ein wunderschönes Wort, den Gedanken hinzuführen, dass der Mensch den Menschen braucht. Wir brauchen einander. Und es ist so schön, dass wir also hier wirklich erkennen dürfen, wir sind wertvoll in der Art und Weise, wie wir sind, wie wir denken, wie wir lieben, bereichern wir den anderen in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, in der Ehe, in der Partnerschaft. Und das möchte ich an den Anfang setzen, und das wollen wir heute ein bisschen kennenlernen, dass jeder in seiner Persönlichkeit ja alles auch ein bisschen anders sieht. Haben Sie Ihre Hausaufgabe mitgebracht? Ja? Dann darf ich Sie bitten, sie einmal zur Hand zu nehmen, und sollten Sie sie nicht haben, das Zettel über die Kleinigkeiten. Dann werden wir sehen. Der Herr Neugebauer hat noch ein paar Zettel für die das letzte Mal nicht dabei waren. Und dann darf ich Sie bitten, machen wir wieder kleine Kreise um unsere Gesprächsleiter. Benni, machst du einen Kreis? Ja? Doris, kannst du noch vorkommen? Ja? Miriam, da rückwärts. Und ja, ganz rückwärts. Ja? Setzen Sie sich wieder in kleinen Kreisen zusammen und sprechen Sie mal darüber, ob das Kleinigkeiten sind oder nicht. Was empfinden Sie darüber? So, Kleinigkeiten, das war das Thema heute unseres Gesprächs. Der Sinn dieser Gesprächsrunde ist halt der, dass man vielleicht sich doch ein bisschen orientieren kann, was andere denken über Kleinigkeiten. Es kann nämlich sein, dass etwas für mich ein großes Problem ist, aber in Wirklichkeit gar nicht so ein wichtiges Problem ist. Oder anders gesehen kann es auch sein, dass ich denke, naja, das ist eine Kleinigkeit und in Wirklichkeit ist es aber eine Großigkeit. Das heißt also keine Kleinigkeit. Und dann sehen Sie auch schon, dass jeder anders denkt. Was für den einen eine Kleinigkeit ist, ist für den anderen ein großes Problem. Ja? Und jetzt ist es sehr wichtig, dass wir das ein bisschen respektieren. Auf der einen Seite hilft uns doch die Gruppe ein bisschen, um uns zu orientieren. Sind wir da nicht ein bisschen überzeichnet oder unterentwickelt in manchen Themen? Oder ist es tatsächlich ein Problem? Und wenn ich jetzt jemanden lieb habe, dann werde ich diese Kleinigkeiten beachten, wenn es für ihn etwas Großes ist, weil ich ihm einfach zeigen möchte, dass ich ihn lieb habe. Und da denke ich schon, dass diese Gedanken uns ein bisschen helfen. Wir gehen oft zu locker mit diesen Dingen um und wir meinen, okay, tut er nichts an, regt er nicht auf, ist ja doch nur eine Kleinigkeit, aber in Wirklichkeit kann es so weit kommen, dass gerade diese Kleinigkeiten es sind, die im Laufe der Zeit immer mehr und immer mehr sich anhäufen in einem Glas und dann einfach übergehen. Und in der Ehe- und Familienberatung erlebe ich es immer und immer wieder, dass wenn Leute vor der Scheidung stehen, dass man eigentlich sagen muss, das sind Kleinigkeiten, die dann so groß geworden sind und so viel geworden sind, dass man sagt, ich halte es nicht mehr aus. Eigentlich wären es gar nicht so schwierige Sachen. Und das sind so die kleinen Dinge des Lebens. Und ich habe da in der Zeitung vor einiger Zeit gelesen, ein Mann brachte seine Frau um, weil die Senfdose am falschen Platz stand. Ja, für uns ist das eine Kleinigkeit, ne? Ob die Senfdosen da steht oder da steht. Aber das sind so Kleinigkeiten, die dann plötzlich einfach so viel werden, wenn dann alles Mögliche dazukommt, an Unpässlichkeit und an Ungeduld und an was weiß ich, was für emotionalen Problemen dann der Mensch drinnen steckt, dann können solche Kurzschlusshandlungen die Folge sein. Kleinigkeiten. Ich möchte Sie wirklich bitten, gehen Sie sensibler um mit diesen Dingen. Wenn Sie in der Partnerschaft glücklich sein wollen, dann achten Sie auf diese kleinen Dinge des Lebens. Sie sind, die es ausmachen, das Leben. Und jeder denkt halt anders und jeder empfindet anders. Und da sind wir heute ein bisschen tiefer drinnen in unserem Themenbereich, den wir ansprechen möchten. Jeder sieht die Welt anders, empfindet die Welt anders und gibt auch etwas anderes in diese Welt hinein. Er ist sozusagen aus der Boutique Gottes ganz besonders geschaffen worden in seiner Persönlichkeit, in seiner Art und Weise. Es gibt also keinen Menschen von der Stange. Ja? Und da hat jeder so sein Temperament, jeder hat so seine persönliche Note. Man kann also über das Temperament sehr viel jetzt sagen. Wir haben schon ein bisschen in einem Seminar von den Temperamenten gesprochen. Der Mensch in seiner Art zu leben. Das Temperament ist also nicht der Charakter des Menschen, aber es ist so seine Art mit Gefühlen und mit dem Denken umzugehen. Und wenn wir heute ein bisschen das Temperament kennenlernen, das Temperament, das man eigentlich in vier Gruppen einteilen kann, so generell, wobei es verschiedenste Facetten gibt, die verschiedensten Mischungen gibt, sollte das eine Hilfe sein für Sie, sich selbst zu erkennen und vielleicht ein Stück weiterzukommen in Ihrer persönlichen Art zu lieben, sollte Ihnen aber auch eine Hilfe sein, den anderen ein bisschen zu verstehen und zu, ja, manches auch ein bisschen leichter zu nehmen, weil man weiß, aha, das ist eben einmal der und jener, wie auch immer man das jetzt dann besprechen werden, aber es sollte keine Ausrede sein. Das heißt, dass man sagt, naja, ich bin eben mal so und du musst mich so nehmen, ich kann nicht anders. Ja? Diese Temperamente, die man eigentlich in vier einteilen kann, sind, hier haben Sie es, der Sanguiniker, der Choleriker, der Melancholiker und der Phlegmatiker. Ja? Wer beim letzten Seminar dabei war, der kann sich schon ein bisschen orientieren, der kennt sich schon ein bisschen. Wer kennt sie nicht? Sind sie alle schon ziemlich, wissen sie, was sie für ein Temperament haben? Persönlich? Ja? Ja, ich helfe Ihnen ein bisschen. Ja, ich helfe Ihnen ein bisschen. Zeige Ihnen, was der eine oder andere ist. An einem Beispiel. Was ist das für ein Temperament? Stellen Sie sich vor, da sitzt einer auf der Parkbank, hat seinen Hut neben sich liegen lassen und es kommt ein anderer und setzt sich auf die Parkbank und übersieht den Hut, setzt sich auf den Hut drauf. Na, stellen Sie sich vor, was der macht. Der holt den zu sich und beutelt ihn ordentlich einmal und schreit ihn an und sagt, wie kannst denn du nur so dumm sein und dich auf meinen Hut setzen? Welches Temperament ist das? Schauen wir mal. Jawohl, das ist der Choleriker. Der cholerische Typ, der cholerische Menschentyp ist also der, der sich sofort aufregt, sofort auf 100 ist und da sehr aktiv ist und dementsprechend kann man das ein bisschen einordnen. Selbe Szene noch einmal. Da sitzt ein Bankerl, der Hut daneben, es kommt einer und setzt sich so ordentlich mit seinem ganzen Gewicht da drauf. Der schaut, was da los ist überhaupt und dann gemütlich setzt er den Hut auf, der halt so zerquetscht ist jetzt vom Nachbarn und er denkt sich, kann man heute nichts machen. Was ist das für ein Temperament? Das ist der typische Phlegmatiker, ganz genau, dem kann nichts aus der Ruhe bringen. Ja? Auch so ein furchtbares Chaos wie hier, dass der Hut jetzt so zerquetscht ist, es ist also für ihn nicht so sehr das Problem. Das ist eine Kleinigkeit, nicht? Okay, gut. Nächste Szene, dasselbe noch einmal. Da sitzt einer, der Hut liegt neben ihm. Es kommt einer, setzt sich auf den Hut drauf. Der schaut das an und fängt an zu weinen und sagt, schau dir das an, was du mit meinem Hut gemacht hast. Der hat eine völlig neue Person und mit der kann er nichts anfangen. Er ist ganz traurig, dass sein schöner Hut jetzt ganz deformiert ist. Das ist der melancholische Typ, jawohl, der melancholische Typ, der alles sehr zu Herzen nimmt, der sehr empfindsam ist, ja, das ist so der Menschentyp. Und Sie können sich ja selbst fragen, wie würde ich reagieren, wenn mir das passiert? Der Hut neben mir und auf den setzt sich jemand drauf. Nun, dieselbe Szene noch einmal, um den vierten noch ein bisschen zu besprechen. Der Nachbar setzt sich wieder auf seinen Hut drauf, er schaut und sagt, hörst, weißt du das, dass du auf meinem Hut sitzt? Sagt, ah, schau dir das an, was du gemacht hast draus und fängt an zu lachen und freut sich an der neuen Person des Hutes und sagt, na, da hast du was draus gemacht. Einmalig, eine neue Person, super. Er kann damit leben und setzt seinen Hut auf und freut sich. Das ist der? Das ist der Sanguinike, der Sanguinische. Bitte?
Vorgänger hier so typ gezeichnet worden.
Ja, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht beobachtet. Es ist tatsächlich so, dass man da ein bisschen auch von der Körperstatur her Rückschlüsse ziehen kann. Dass der eine eben der rundlichere Typ ist und der andere etwas. Langsam können Sie sich und die anderen schon ein bisschen einordnen, ja, wo der eine oder andere zu finden ist. Gut. Wie würden Sie reagieren? Haben Sie sich schon ein bisschen eingeordnet? Oder können Sie Ihren Partner ein bisschen einordnen und sagen, ja, das ist so typisch. Wobei ich sagen muss, es gibt keinen typischen reinrassigen Sanguiniker. Ich bin eine gute Mischung, ja. So einen reinrassigen Choleriker. Ich kenne zwar einige, die so zu typisch sind, ja, das gibt es schon. Aber die meisten haben eine vermischende Natur.
Ja, ich würde schon vorher den Hut wegnehmen, bevor sich der
Herr sagt. Aha, Sie würden schon den Hut gleich wegnehmen und das gar nicht so weit kommen lassen. Gell? Aber bei dieser Situation war es so, dass Sie alle vier übersehen haben, dass da sich jemand hinsetzt. Die Reaktion darauf auf das ist dann dementsprechend. Ich helfe Ihnen noch mit einem anderen Beispiel, das habe ich jetzt nicht grafisch da aufgearbeitet, damit Sie die vier Temperamente noch ein bisschen einordnen können. Stellen Sie sich vor, es wäre eine Hecke zu schneiden. Ja? Eine Hecke zu schneiden und jetzt geht jeder dieser vier Temperamente an die Hecke ran. Der Choleriker, der ist in 30 Minuten mit der ganzen Hecke fertig. Das ist der Choleriker. Ein Arbeitstier, ja. Er tigert sich da hinein, die Hecke ist schon fertig, 30 Minuten sind vorbei. Das ist der Choleriker, der Melancholiker. Der hat in 30 Minuten auch etwas geschafft. 20 Zentimeter. 20 Zentimeter hat er gemacht und das ganz genau. Jedes Blatt windgeschnitten, ganz genau hat das der Melancholiker hingekriegt. Er hat das ganz genau gemacht. 20 Zentimeter hat er zusammengebracht.
Wie der Lehrer gewesen
sei oder der Beamte. Ja, das sind so Typen, die dann dorthin gehören. Ganz richtig, ja. Der Sanguiniker, der hat nach 30 Minuten noch gar nicht angefangen, weil er mit dem Nachbarn redet und sich freut und einen Spaß hat mit dem Nachbarn gerade. Der hat ihn gerade aufgehalten. Ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Es war so schön, mit dem Nachbarn zu reden. Das war so ein toller Mann. Ja? Und der Phlegmatiker, der sitzt immer noch im Wohnzimmer und überlegt, wen er zum Heckenschneiden organisieren könnte. Der ihm die Hecke schneidet. So, das sind so die Temperamentstypen ein bisschen, ja, der eine und der andere, dass man so ein bisschen einordnen kann. Und Sie können sich einfach selber die Frage stellen, wie würde ich reagieren, wie würde ich da sein, wo passe ich da hinein? Vielleicht passe ich zu zweien hinein. Es gibt meistens eine Vermischung zwischen zweien. Ich kann Ihnen das anbieten, wenn jemand möchte und mal genau seine Mischung herausfinden möchte. Wir können gerne einen Temperamentstest machen. Aber das kann ich nicht mit der ganzen Gruppe machen. Wer möchte, der kommt zu mir. Wir können uns einen Zeitpunkt ausmachen, wo ich mit Ihnen einen kleinen Test machen kann und Ihnen dann sagen kann, welche Mischung Sie haben, welche Temperamentsmischung Sie haben. Da kommt das dann ziemlich genau heraus. Noch einmal, vielleicht ein bisschen grafisch vor uns. Man kann es ja auch mit den vier verschiedenen Jahreszeiten vergleichen. Nicht der Sanguiniker, der Frühling. Der Sanguiniker ist also das lebhafte, das fröhliche Temperament. Es ist das kleine Kind, das sich sogar für alles gleich freut und letztlich unbeschwerte Natur ist. Ja? Der Choleriker, das ist eben der Sommer, der Arbeitsmensch, der sich da fest hineintigert und dementsprechend auch seine Persönlichkeit sehr stark hat und alles, was er will, das muss geschehen. Wir werden das jetzt dann noch genauer kennenlernen. Der Phlegmatiker ist eher der Winter, den man also mit dem Winter vergleichen kann, der nachdenkliche Typ, der ruhige Typ, der eher nach innen gekehrte Mensch, der nicht so sehr nach außen hin der Führer ist. Der Choleriker ist eher der Führer, das ist eher die Führernatur. Und der Melancholiker, den man mit dem Herbst bezeichnen kann oder vergleichen kann, er ist eher das sensible, das empfindsame Temperament. Das sind auch die Künstler und so weiter, die also da eher leicht, sehr leicht emotional drauf sind. Das sind also so diese vier Typen, wobei eben, wie gesagt, es keinen besonderen gibt, sondern es gibt eine Mischung. Es gibt eher die nach außen hingekehrten Temperamente, das sind die oberen beiden, Sanguiniker und Choleriker, das sind die extrovertierten Temperamente und die nach innen gekehrten sind eher die beiden unteren, Melancholiker und Phlegmatiker. Was uns jetzt interessiert, und das ist jetzt nur so ein kleiner Einstieg gewesen, wir können das ja in einem anderen Seminar genauer noch besprechen und genauer machen, was uns jetzt interessiert, ist das Temperament und die erotische Liebe. Weil wir das ja als Thema haben. Und das ist jetzt ganz interessant. Ja? Da ist es ganz wichtig, dass wir da ein bisschen auf das eingehen, denn das wird uns helfen, den anderen zu verstehen, warum das so ist bei dem und warum das so ist bei dem. Und wir werden heute ein bisschen uns einen Spiegel vorhalten und einen Rat geben auch, was wir besser machen können, wo wir einsetzen können, um mehr zu wachsen, besser zu wachsen in der Liebe. Und so wollen wir jetzt ein Temperament nach dem anderen durchgehen, wobei man auch hier wieder Mann und Frau ein bisschen unterscheiden werden. Und wir beginnen zuerst einmal mit dem sanguinischen Mann. Ja? Also ihr Männer, ihr habt euch ja schon ein bisschen eingeordnet, wo ihr hineingehört, so ungefähr. Der sanguinische Mann und jetzt ein bisschen Allgemeines über den sanguinischen Mann. Die Liebe ist bei ihm sehr schnell da. Ja? Er ist sehr offen. Für alles, das ist Temperament, er interessiert sich für alles. Und jetzt im Bereich der erotischen Liebe ist er auch sehr schnell für alles da. Er ist sofort entflammbar, seine Liebe ist sofort und leicht entflammbar. Er ist auch ein Temperament, das sehr leicht in Stimmung zu bringen ist. Ja? Deshalb, weil er so ein großes Kind ist, kann man ihn leicht in Stimmung bringen. Das heißt also auch in der erotischen Liebe sofort interessieren und begeistern. Und er ist der geborene Charmeur. Ja? Er ist der, der auf den anderen so zugehen kann und mit ganz besonderer Überschwänglichkeit den anderen sozusagen gewinnen kann. Das ist so sein Temperament, der sanguinische Mann, der geborene Charmeur. Liebe macht ihm Spaß und er macht kein Hehl daraus. Er versteckt das auch nicht. Das ist für ihn ganz besonders wichtig. Das heißt also, wenn Sie einen sanguinischen Mann zu Hause haben, dann denken Sie daran, es ist ihm Sexualität ein sehr wichtiges Thema. Liebe steht also meistens bei ihm an der ersten Stelle, mindestens an der zweiten Stelle. Das ist der sanguinische Mann, das kommt aus seinem Temperament heraus. Das ist also jetzt nicht, wie soll ich sagen, eine Aburteilung oder Klassifizierung, sondern das ist einfach unsere Art zu lieben als sanguinischer Mann. Und jetzt noch was Wichtiges dazu, ein Nein. Das heißt also, wenn die Frau sagt Nein zur Sexualität, kränkt ihn sehr stark und macht ihn schnell mutlos. Er ist also schnell begeistert, schnell entflammbar, aber ein Nein ist auch dementsprechend ein ordentlicher Hammer für ihn und er ist dann auch sofort wieder entmutigt und lässt dann auch alles wieder fallen. Muss man verstehen, wenn man einen sanguinischen Mann hat, das ist so seine Art zu lieben.
Aber der ist auch eitel, oder?
Ja, richtig, da gehört das Eitle, er ist sehr egoistisch, ganz richtig, das ist das Temperament.
Und er nimmt sich selbst sehr wichtig.
Und er nimmt sich selbst sehr wichtig, wobei er schnell wieder auch andere im Auge hat. Also er ist ein Springinkerl, könnte man sagen. Die Probleme und Gefahren vom sanguinischen Mann, ganz kurz, seine Willensschwäche ist also ein großes Problem. Er ist sehr willensschwach, der Sanguiniker. Und Erregbarkeit, die so bei ihm so schnell ist, da er so schnell entflammbar ist, ist bei ihm eine große Gefahr in Bezug auf Verführung. Das heißt also, eine Sekretärin, die weiß, wie sie umgeht, kann einen sanguinischen Mann leichter um den Finger wickeln als einen anderen Typen. Ja? Das ist also seine Problematik. Auf der einen Seite, weil er sehr willensschwach ist und auf der anderen Seite, weil er leicht erregbar ist. Die Überbetonung der Erotik in unserer Zeit macht diesen Menschentypen große Probleme. Ja, jedes Plakat, überall hängt Erotik herum und das ist für ihn ein sehr großes Problem, weil er leicht entflammbar ist, leicht interessiert ist für alles, ist das eine große Not für ihn. Und das muss man auch verstehen und man kann ihm da ein bisschen helfen. Da er ein sehr visueller Typ ist, ist er natürlich sehr offen für alles Neue und für alles Aufregende. Das ist dieser Typ von Mensch, der natürlich sofort was Neues sieht und besonders wenn eine schöne neue Frau sieht, dann ist das für ihn eine Gefahr. Und jetzt den Rat noch für den sanguinischen Mann, den ich ihm geben möchte. Er muss die moralischen Grundsätze ganz besonders hochhalten. Und muss sich sagen, nein, ich mache das nicht, denn ich habe einen Grundsatz. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir moralische Grundsätze haben, dass wir wissen, was so gut ist und richtig ist und dass wir uns an diese Dinge halten. Denn wenn wir nach diesem evolutionistischen Gedanken denken, das ist ja alles ist richtig und nichts ist falsch, dann kann ich da sehr groß leicht in Gefahr kommen. Moralische Grundsätze hochhalten, für diesen Typ von Mann ganz besonders wichtig. Augen und Ohren vor Gefahren schließen. Das heißt also, man muss sich nicht alles anschauen, man muss nicht überall sein, man muss nicht immer sozusagen an der direkten Nabelstelle sein, um hier sofort in Gefahr zu kommen. Man kann auch die Augen schließen, man kann auch die Ohren schließen und sich da ein bisschen absondern. Was er auch braucht, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke für den sanguinischen Mann, die Gedankenhygiene. Er muss aufpassen auf seine Gedanken, denn er kann sogar von innen her versucht werden, ohne dass er noch außen ein Bild hat. Er hat vielleicht in der Vergangenheit einige Bilder gesehen, erotische Bilder, und die bleiben ja in ihm drinnen. Und das müssen wir verstehen. Und dann ein Wort zur Pornografie. Das ist ein ganz gefährliches Gebiet, denn die Fachleute sagen uns, dass pornografische Bilder in unserer Seele mindestens 30 bis 40 Jahre bleiben. Die kriegst du nicht raus. Die kannst du hervorrufen, ohne dass du sie wieder gesehen hast. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Gedankenhygiene, aufpassen auf das, was man denkt. Keine Flirts mit Frauen, denn da kann man leicht in Gefahr kommen. Und was er braucht, ist eine liebevolle, entgegenkommende, zärtliche Ehefrau, die ihm sagt, wie viel Freude ihr seine Liebe bereitet und ihm das auch spüren lässt. Das heißt, da kann die Frau ein bisschen einsetzen, wenn sie weiß, sie hat einen sanguinischen Mann, dann kann sie ihn besonders lieb haben und die Aufmerksamkeit auf sich lenken und er wird es dankbar annehmen. Ja? Also, sie haben sich selbst ein bisschen eingeordnet, das war jetzt der sanguinische Mann. Jetzt gehen wir zur sanguinischen Frau, die hat auch einige Punkte. Es gibt im Prinzip kaum Unterschiede zum Mann, sie ist sehr ähnlich zu dem, was wir gerade gesagt haben, aber ein bisschen noch etwas zusätzlich, was die Frau halt ausmacht, das haben wir ja gesagt, sie spricht leicht. Viel leichter über Wünsche und über Gefühle. Sie ist ein offenes Buch. Sie erzählt allen alles und sie ist da ganz, ganz offen und jeder weiß genau, was sie denkt und was sie fühlt. Das kann sie nicht für sich behalten. Die sanguinische Frau, sie ist die geborene Verführerin. Ja? Die kann das ganz besonders. Die weiß, wie das geht, um einen anderen hier in Gefahr zu bringen. Gesunde Einstellung zur Sexualität hat sie. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Das sind allgemeine Dinge, die wir hier ansprechen. Für sie ist Sexualität etwas Schönes. Sie hat eine gute, gesunde Einstellung zur Sexualität. Verzerrte Vorstellungen über Sex, durch die Erziehung zum Beispiel, kann sie leicht ablegen. Das heißt, wenn sie in der Erziehung von Kindheit an eine verzerrte, bildhafte oder Art bekommen hat, Sexualität auszuleben oder eine Einstellung zur Sexualität falsch bekommen hat, kann sie leicht ändern wieder. Sie ist da ein Typ, der sich da leicht tut. Aber es gibt auch Probleme und Gefahren für die sanguinische Frau und das muss man jetzt ganz besonders ansprechen. Ihre charmante und offene Art, ja, sie ist ja da sehr offen und sehr leicht für andere da und ihre Spontanität ist sehr anziehend, besonders für Männer, weil sie sehr offen ist und sehr herzlich ist und ja, mit jedem gleich Freund ist und sofort haha und hin, ist sie sehr anziehend für Männer und sie bringt es schnell fertig, sie anzuheizen, ohne dass sie es selber will. Und da muss sie sehr vorsichtig sein, ja. Sie kann, ohne dass sie selber will, den anderen in große Gefahr bringen, weil sie eben in ihrer Art und Weise ganz leicht dem anderen zu diesem Gedanken Sexualität verhilft. Der Rat an die sanguinische Frau, etwas zurückhaltender zu sein, das heißt also doch ein bisschen vorsichtiger zu sein und nicht einfach so sein Temperament so laufen zu lassen und einfach so ohne irgendwelche Beherrschung auszuleben. Flirts aus dem Wege gehen, denn das kann sehr gefährlich werden. Man sollte sich überhaupt nicht spielen mit der Liebe. Die Liebe ist da zu wertvoll und der Mensch ist auch zu wertvoll, als dass man da mit dem Menschen spielt. Mehr Wert auf gute Haushaltsführung legen. Wieso das? Na, weil eine sanguinische Frau natürlich, so wie ein sanguinischer Mann, schnell für irgendwas Interesse hat und dann vergisst sie, dass sie das noch machen muss und das noch machen muss. Typisch an einem Sanguiniker ist er ja, dass er an seinem Bett Nachtkasterl 5 Bücher hat, die er gleichzeitig liest. Ne? Und da muss man halt sagen, so, und jetzt nimm dir die Entscheidung vor, dass du sagst, jetzt lese ich einmal eines fertig. Ja? Und da muss man auch sagen, mehr Wert auf gute Haushaltsführung heißt, bitte nimm dir vor, das Wohnzimmer jetzt einmal fertig zu machen. So, dann kommt das Schlafzimmer dran und dann kommt die Küche dran. Man muss sich da wirklich ein bisschen organisieren als Sanguiniker, besonders die sanguinische Frau hier. Und wenn sie sich da zu Hause fest einbringt, dann braucht sie keine Angst haben vor anderen Problemen. Das war der sanguinische Mann und die sanguinische Frau, kurz ein bisschen besprochen. Ja, und jetzt der nächste Schlag, der nächste Typ, das nächste Temperament, der Choleriker. Gehen wir wieder zum Mann, und jetzt wird der eine oder andere wieder mitschreiben, der sich da ein bisschen drinnen findet, in dem cholerischen Typen, der cholerische Mann, ein bisschen etwas zu ihm. Auf den ersten Blick ist er ein guter Liebhaber. Warum? Weil er Geschenke macht, Blumen bringt, höflich ist, und seine Aktivität, da er sehr dynamisch ist und sehr aktiv ist, ja, macht ihn eigentlich zum Idealmann. Die Frauen sehen in ihm einen tollen Führer, dem sie sich anvertrauen können. Und er gibt eben sehr viel, weil er weiß, da kommt was raus. Auf den ersten Blick ist er ein guter Liebhaber. Wenn er aber sein Ziel erreicht hat, dann wird es ein bisschen anders. Wenn er ein Ziel erreichen will, scheut er keine Anstrengungen und Kosten. Er ist ein sehr zielstrebiger Mensch und da setzt er alles ein, nur um zum Ziel zu kommen. Und dementsprechend, wenn er es erreicht hat, dann ist er auch, ja, dann hört es auch auf. Der Eindruck löst bei ihm einen Entschluss zur Tat aus. Das heißt also, er sieht etwas und er sagt, da muss ich einsetzen. Er sieht eine Frau und sagt, die muss ich glücklich machen. Und dann geht es schon dahin. Und dann setzt er ein. Ist positiv, kann man ganz deutlich sagen. Aber es gibt auch Probleme und Gefahren beim cholerischen Mann. Als Ehemann setzt er für seine Frau alles ein. Er schuftet Tag und Nacht, weil er eben dieses cholerische Temperament hat, aber er hat wenig Zeit für seine Familie dadurch, hat wenig Zeit für seine Frau, weil er ein Arbeitstier ist, stürzt er sich in die Arbeit hinein. Es schaut nach außen so aus, als ob er ein braver, braver Familienvater ist, der auf seine Familie sorgt. In Wirklichkeit aber lebt er nach dem Prinzip, Schuften macht Spaß. Das heißt, sein Leben ist Arbeit. Er denkt, ohne Arbeit bin ich nichts wert, ich muss also arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und so kann das nach außen hin ausschauen, als ob er ein sehr fleißiger, braver Mensch wäre, weil er für seine Familie so viel einsetzt. Aber in Wirklichkeit lebt er nach einem Arbeitsdrang. Er ist da sehr gefährdet zum Workaholiker. Feingefühl kennt er nicht, der Choleriker. Der ist also sehr hart in seiner Art und Weise und gerade auch in der Sexualität, da sollte er aufpassen. Da er aber sehr praktisch veranlagt ist, könnte er Zärtlichkeit erlernen und seine Frau dadurch glücklich machen. Das heißt, ein cholerischer Mann muss ein bisschen mehr Wert legen auf Zärtlichkeit. Er ist da der Draufgänger und ja, dann geht es schon dahin. Aber wie viel wird da überrollt wie eine Dampfwalze und wie viel wird kaputt gemacht, das sollte nicht sein. Er kann ganz bewusst, weil er eben sehr praktisch veranlagt ist, Zärtlichkeit lernen und dadurch glücklicher machen. Der Rat an ihn, die wahre Liebe vom Kopf ins Herz runterrutschen zu lassen. Was heißt denn das? Mehr mit Herz als mit Hirn zu arbeiten. Er ist natürlich einer, der von seinem Temperament her mehr mit dem Hirn arbeitet, aber er muss lernen, ein bisschen mehr Gefühle zuzulassen. Er meint, er darf das nicht. Und wenn er da so hinein sich steigert in die Arbeit, da gibt es keine Gefühle, da muss man arbeiten. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass er auch hier lernt, dass der Mensch beides hat. Das rationale Element, aber auch das emotionale Element. Bewusstsein fördern, die Liebe ist frei von Leistung. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Der Choleriker meint, er müsse alles mit Leistung machen, auch die Liebe. Und das ist nicht Liebe. Liebe hat mit Leistung nichts zu tun. Und das muss ich einmal ganz deutlich pointieren hier. Denn wir leben in einer Welt, die Liebe und Leistung miteinander verbunden hat. Wenn du brav bist, dann habe ich dich lieb. Wenn du das und das machst, dann habe ich dich lieb. Wenn du das nicht machst, dann liebe ich dich nicht. Das ist so furchtbar geworden, dass wir heute Liebe und Leistung miteinander verbinden und meinen, ich müsse etwas leisten, um geliebt zu werden. Oder umgekehrt, die Liebe als Leistung zu sehen. Zum Beispiel gerade bei jungen Leuten, wenn sie, das ist ja auch ein Grund, warum vorehelicher Geschlechtsverkehr nicht wirklich glücklich machen kann, weil sie sich da ja gar nicht kennengelernt haben. Es geht ja um eine Leistung. Er sagt, ich muss die ausprobieren. Und sie sagt nachher, war ich gut? Dann stellen Sie sich das vor. Das ist ja Leistung gewesen. Ich musste etwas bringen. Ich musste eine Leistung bringen. Sonst nimmt er mich ja nicht. Und das geht ja gar nicht, denn Sexualität ist ja etwas, was man lernen muss. Das aufeinander eingehen und einander zärtlich liebhaben, das braucht ja Zeit. Achtung, Liebe ist frei von Leistung. Der cholerische Mann muss das ganz besonders bedenken. Liebe und Zärtlichkeit beweisen mehr noch durch Lob und Anerkennung. Nicht so sehr durch Leistung. Der Choleriker meint, er könne Anerkennung und Lob allein durch Leistung bekommen. Wenn er das und das gemacht hat, wenn er die Hecke in 30 Minuten geschnitten hat, dann ist das Lob genug, dass er das selber zusammengebracht hat. Aber das Wort ausdrücken, ich hab dich lieb, das fällt ihm sehr schwer. Sarkasmus und Zorn ablegen, ganz bewusst der cholerische Mann, denn sie zeugen von Angst und Angst macht unfähig zur Liebe. Das ist ein Akt der Unreife und er muss das lernen, ganz bewusst hier liebevoller zu werden. Die cholerische Frau, die gibt es auch und die ist ähnlich. Sie ist aktiv auf allen Gebieten, ja, sie ist eine ganz aktive Frau. Sie ist ein aufregendes Geschöpf, wenn man nicht mit ihr zusammenleben muss. Ja, und wenn man mit ihr zusammenlebt, muss man sie aufregen, gell? Ist sie auch aufregend. Das heißt also, sie ist eine sehr aktive Persönlichkeit. Wenn jetzt zwei Choleriker zusammenkommen, sie eine Cholerikerin ist, er eine, das ist ein Pulverfass. Das kann ganz schön in die schwierige Phase kommen. Dynamisch ist sie, sie ist sehr dominierend, sie nimmt alles gerne in die Hand und ohne sie geht nichts. Sie hat dann auch meistens die Führerrolle in der Familie und ist die dominante Persönlichkeit in der Familie. Probleme und Gefahren der cholerischen Frau. Elterliches Vorbild hat bei ihr große Wirkung. Das heißt also, sie ist sehr geprägt von dem Elternhaus. Traumatische Erlebnisse wie zum Beispiel sexueller Missbrauch oder seelischer Missbrauch oder religiöse Fehlinformation, wie zum Beispiel, dass man sagt, Sex ist Sünde, in gewissen Religionsgemeinschaften wird das so propagiert, haben meist verheerende Folgen bei ihr, denn wenn sie einmal eingefahren ist, dann kommt sie kaum mehr aus dem Gleis heraus. Eine sanguinische Frau tut sich leicht, sich nachzuerziehen und zu sagen, gut, das stimmt nicht, was ich da gelernt habe von der Vergangenheit, von meiner Mutter her, ich kann das neu, bin ich offen, schön annehmen. Die cholerische Frau nicht, die sagt, die tut sich wahnsinnig schwer, hier sich selbst umzuerziehen oder man kann sich schwer eines Besseren belehren und sagen, du schau, das ist nicht so, denk ein bisschen um, du hast das nur falsch gelernt von der Vergangenheit. Das ist ein Problem bei der cholerischen Frau. Sie hat auch im Bett gerne die Zügel in der Hand und erkennt nicht, dass sie die Männlichkeit ihres Partners damit mit Füßen tritt. Und das ist eine Gefahr bei der ganzen Sache. Der Mann möchte Mann sein. Und wenn sie wirklich glücklich werden wollen, dann sollte die Frau es verstehen, dem Mann seine Männlichkeit zu geben und ihn zu unterstützen in seiner Männlichkeit und ihm nicht die Männlichkeit wegnehmen, indem sie Mann ist. Ja? Hat sie Probleme mit Sex und ist ihr Partner eher passiv, wird es zu längeren Durststrecken kommen, die irgendwann ernste Folgen haben können. Denn sie ist da eisern, gell? Und wenn sie Probleme hat, und da geht jetzt nichts, dann aus, fertig, dann kann die Eisenbahn drüber fahren, und da kann er betteln und bitten, so viel er will, da geht nichts. Das kann zu längeren Durststrecken kommen, das heißt also, sie muss sensibler werden und sich in den anderen hineinversetzen lernen und nicht so hart und starr sein. Der Rat an sie, erkenne, die Liebe ist ein Geschenk des Himmels, um den Partner zu erfreuen, um ihn glücklich zu machen, nicht um ihn zu bestrafen und da jetzt unter Härte sich da einzugrenzen und einzuigeln. Planen Sie ganz bewusst Zeit für die Liebe ein. Sie braucht Zeit, das ist ein ganz wichtiger Gedanke und wir sollten da auch merken, dass wir nachlernen und uns nacherziehen können. Ein ganz wichtiger Rat, lass den Mann das Haupt in der Familie sein. Dann wird es gut gehen. Wenn Sie das Haupt spielen wollen, dann wird es schwierig werden, besonders wenn der Mann auch noch cholerisch ist. Und wenn er nicht cholerisch ist, dann wird er nicht glücklich sein, aber er wird still sein. Nur Sie möchten ja, dass er glücklich ist. Also werden Sie ihn in rechter Weise unterstützen. Das war der cholerische Menschentyp. Schauen wir uns den melancholischen Menschentyp ein bisschen an. Ja? Allgemeines zum melancholischen Menschentyp, der melancholische Mann. Ja, allgemeines. Der Melancholiker ist ein treuer Partner. Er ist sehr treu. Er hat durch seine Empfindsamkeit eine wunderbare Art und er weiß ganz genau, ich möchte nicht verletzen, weil ich selbst leicht verletzlich bin. Er ist ein sehr treuer Partner. Seine Rücksichtnahme und Güte und Liebesbezeugungen sind fast übertrieben, denn er ist sehr empfindsam und sehr sensibel. Ja? Und so ist er auch in seiner Art, Liebe zu bezeugen. Er liebt die Atmosphäre und die Romantik, und wenn Sie einen melancholischen Mann zu Hause haben, dann bedenken Sie das bitte. Da können Sie ihn glücklich machen, gerade weil er eben so sensibel ist und so empfindsam ist, freut er sich um jede romantische Seite, die man da aufzieht. Und wenn Sie einmal einen schönen Abend mit Kerzenlicht gestalten, dann wird das Ihnen ein ganzes Monat lang oder ein ganzes halbes Jahr lang danken, weil er einfach darin ganz besonders glücklich gemacht worden ist. Er hat die Fähigkeit, wahre Erfüllung zu schenken, deshalb, weil er sich sehr in den anderen hineinversetzen kann. Er ist also dadurch, dass er so sensibel ist, leicht in der Gelegenheit, den anderen auch zu verstehen. Er ist natürlich aber auch leicht verletzlich, und das ist halt das Problem bei der ganzen Sache. Das Problem und die Gefahren des melancholischen Mannes, die zeigen sich hier im Unbefriedigtsein, kann, gerade beim melancholischen Mann muss man da sehr vorsichtig sein. Unerledigte Arbeiten und Unordnung lassen sein Feuer erlöschen. Er ist sehr empfindsam, ein Beispiel steht da. Er sieht seine Frau gerne und er schaut ihr gerne zu, wenn sie sich auszieht. Und er freut sich schon darauf, auf das, was jetzt kommt. Aber wenn sie die Sachen abhängt und hinschmeißt, weil sie eine Sanguinikerin ist und das nie gelernt hat, ordentlich hinzulegen, dann ärgert er sich und in dem Augenblick vergeht ihm auch die Lust. Da können Sie noch so spannend sich ausgezogen haben. Wenn Sie das einfach nur so hinschmeißen, ist es bei ihm aus. Ende. Dann ist in dem Augenblick, da er so sensibel ist und so empfindsam ist, auch die Lust weg. Und dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn es dann nicht funktioniert. Also bitte, sehr sensibel sein, aufpassen. Wenn Sie auf seine Verben nicht gleich mit Begeisterung reagieren, weil Sie noch mehr umworben werden, weil er noch mehr umworben werden will, zieht er sich zurück und kann wahre Gefühle nicht mehr zeigen. Er zieht sich schnell zurück, besonders wenn nicht alles so geht, wie er es haben möchte. Und das ist halt ein Problem beim melancholischen Mann. Und da muss man ihm auch sagen, du musst auch was lernen. Darum habe ich gesagt, bitte, ich habe das am Anfang gesagt, es soll keine Ausrede sein, dass sie nach Hause gingen und sagen, ich habe ja gesagt, ich bin ein Melancholiker und mit mir muss leben, alles fertig. Nein, auch er kann lernen und auch er kann hier sich verändern. Bedingungslos lieben muss er lernen. Das heißt, dass seine Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Wenn sie das Quamsch hier zusammenlegt, dann ist alles in Ordnung. Das ist eine Bedingung. Liebe ist ohne Bedingungen. Ja? Und das muss man lernen, dass man sagt, du, ich hab dich lieb. Komm. Auch wenn das jetzt nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Nicht nur, wenn alles perfekt ist. Der Melancholische ist natürlich ein relativ genauer Mensch. Und ja, da muss er halt lernen auch ein bisschen und sich nacherziehen. Kritik und Perfektionismus muss er ganz bewusst ein bisschen ablegen, indem er Worte der Anerkennung und des Lobes bewusst mehr forciert. Er ist schnell bei Kritik, der Melancholiker, weil er eben sehr empfindsam ist, empfindet er auch dementsprechend und dann sagt er es auch. Und wenn er aber jetzt anfängt, Positives auszudrücken und Lob und mehr Anerkennung zu bringen, wird es ihm helfen, über seine negative, kritische Ader hinwegzukommen und hier gesund zu werden. Der Rat an den melancholischen Mann, er braucht eine liebevolle, aufrichtige, geduldige Frau, die ihn in seiner Männlichkeit stärkt und warten kann, bis seine Laune besser ist. Ja, auch da muss man ein bisschen eingehen auf den Menschen, aber umgekehrt auch, dass auch der Mann sagen muss, ich muss mich nicht unbedingt nach all meinen Empfindungen und Gefühlen leiten lassen. Und da kommt auch das Psychosomatik-Seminar wieder zum Tragen, wie man Gefühle in den Griff bekommt. Ja? Wollten Sie was fragen? Nein? Okay. Gut. Die melancholische Frau. Einiges Allgemeine zur melancholischen Frau. Sie hat die ausgeprägtesten Stimmungsschwankungen. Sie ist also die sogenannte Achterbahn. Ja? Einmal hoch oben, einmal ganz unten, einmal schleppt sie ihn vom Gartentor ins Bett Und das andere Mal merkt sie nicht einmal, dass er nach Hause gekommen ist. Das ist bei ihr einfach so, dadurch, dass sie sehr empfindsam ist und den merkwürdigsten Stimmungsumschwüngen unterworfen ist, ist das einmal allgemein bei ihr so der Fall. Sie liebt die Romantik, deshalb hat der Sanguiniker sehr viel Erfolg bei ihr und umgekehrt, aber der Choleriker tritt ins Fettnäpfchen, weil er da über sie hinweggeht. Der Choleriker ist da nicht so empfindsam, sie ist da sehr empfindsam, wenn die zwei zusammenkommen, da muss jeder wirklich sehr auf den anderen eingehen und sehr selbstlos sein. Dann wird es gehen, sonst wird es schwierig. In der Liebe schätzt sie die Qualität mehr als die Quantität. Und das muss man wissen. Dann kann man dementsprechend einsetzen und den anderen glücklich machen. Die Probleme von der melancholischen Frau ziehen sich oft mit selbst auferlegter Abstinenz, mit der Ausrede, Sex ist nur zur Fortpflanzung und nicht zu Vergnügen da. Das haben wir ja schon angesprochen. Das können wir umändern, das können wir umdenken. Das hat wirklich keine Tatsachenhintergründe. Es ist nicht wahr. Keine Ungereimtheiten oder kleine Ungereimtheiten in ihrem Umfeld zerstören ihre Lust. Das heißt also auch sie, wie beim Mann ist es so, wenn das nicht alles so in Ordnung ist, dann ist sie sofort mit ihren Gefühlen auf einer anderen Ebene. Zuerst sehr hoch oben und dann haut sie nicht hin, weil sie sieht, oh je, rum aus ist mit den Gefühlen. Sofort ist sie wieder umgeschlagen und auf einer anderen Gefühlsebene. Sie ist sehr eifersüchtig auf andere Frauen, auch wenn er nur mit ihnen spricht. Das ist ein ganz großes Problem der melancholischen Frau, wobei man das auch zum Mann sagen muss, dass auch der melancholische Mann sehr eifersüchtig ist. Die melancholische Frau braucht auch einen Rat, kritische Gedanken und Äußerungen durch Dankbarkeit für alles Gute und Schöne zum Positiven lenken, also viel mehr dankbar sein. Dann wird man auch Kritik überwinden können. Und wenn Sie sich also jetzt nicht unbedingt als melancholische Frau sehen, aber doch merken halt, ich bin sehr kritisch und nörgel dort und nörgel da, dann können Sie sich nacherziehen, indem Sie sagen, ich möchte dankbarer sein. Nehmen Sie einmal eine Liste für sich her und schreiben Sie mir auf, wofür kann ich danken? Wofür kann ich dankbar sein? Das hilft mir, meine Gedanken auf das Positive zu richten. Den Mann anzunehmen, so wie er ist. Sie können den anderen nicht ändern. Wie lange sind Sie verheiratet?
40 Jahre.
Haben wir das schon gefragt? Haben Sie Ihren Mann schon geschafft?
Der Punkt stimmt hier, der Mann.
Der ist nicht so.
Ja? Sie wollen ihm auch Geld zu verdanken.
Wir können. Jetzt wissen Sie, was er für ein Temperament hat. Wir können den anderen nicht ändern, ist egal wie auch immer. Genauso wie wir uns selber nicht ändern können, das wird jetzt sehr wichtig sein, wenn wir die Thematik noch ein bisschen persönlich ansprechen. Die melancholische Frau braucht Vergebungsbereitschaft. Mehr Vergebung schenken und das wird ihr helfen. Und Sex als etwas Schönes sehen, welches zur Freude des anderen gegeben wird, weil es eben wirklich ein Geschenk des Himmels ist. So, kurz noch den Phlegmatiker, der Mann. Er lässt am wenigsten in sein Liebesleben hineinschauen. Er ist also sehr zurückgezogen, er ist nicht der gesprächige Typ, man kann also gar nicht hinein, dann muss man alles aus der Nase assoziieren. Das ist sehr, sehr schwierig, da jetzt hineinzuschauen, wie der ist. Wenn Sie einen phlegmatischen Mann haben, dann werden Sie das wissen. Sie haben hier kein offenes Buch, da müssen Sie schon überlegen, was kann ihn jetzt bewegt haben oder warum ist das so. Er ist da sehr verschlossen. Er ist kein stürmischer Liebhaber, nein, das ist er nicht, er ist sehr in sich zurückgezogen, er ist aber auch nicht tatenlos. Seine freundliche, liebevolle Art, die er doch hat, weckt die Bereitschaft einer Frau, seiner Frau. Das heißt also, er ist wohl nicht der stürmische Liebhaber, wie der Choleriker vielleicht oder der Sanguiniker, weil die noch extrovertiert sind, aber er ist eher der freundlich und liebevoll ist in einer ruhigen Art. Aber auch Probleme und es gibt auch Gefahren beim phlegmatischen Mann. Er ist keine Führernatur, das wissen wir schon. Er ist eher der sich führen lässt. Daher kann es auch sein, dass er im Schlafzimmer keine Initiative ergreift. Das heißt also, wenn Sie eine sanguinische Frau sind und er liegt da daneben, dann kann es sein, dass er eben daneben liegt. Ja? Das heißt also, Sie erwarten da jetzt muss er anfangen, jetzt muss er kommen und er kommt nicht. Ja, wenn Sie eine sanguinische Frau sind, geht es ja doch, oder eine cholerische, nicht? Dann übernehmen Sie die Führung. Aber bitte beachten Sie, Sie sollten ihm doch das Gefühl vermitteln, dass er der Mann ist. Auch wenn er nicht die Aktivität, also die Führernatur ist, möchte er doch Haupt sein und Mann sein. Ja? Das ist sehr wichtig. Nicht, dass Sie sagen, ja, du bist nicht der Phlegmatiker und das Berlis machen, ich nehme das in die Hand und du hast zu kuschen, dann wird er nicht glücklich sein. Er braucht schon auch dieses Mannsein, das muss man ihm schenken. Er redet nicht gerne über sexuelle Wünsche und Vorstellungen. Das ist sein Problem, da er eben sehr zurückgezogen ist und eben sehr still ist. Er trägt Enttäuschungen oft jahrelang mit sich herum. Und das ist ein Problem. Man fragt sich oft, warum er so reagiert und man weiß es nicht. Und erst wenn er, ja, wenn man es gelernt hat, ihn ein bisschen aus der Reserve zu bringen, wenn er anfängt zu erzählen, dann wird man herausfinden, ja, das ist es. Ja, warum hast du es nicht schon früher gesagt? Lange Zeit hat es dich belastet und dich eigentlich gehindert. Rat an den phlegmatischen Mann, er sollte Verantwortung übernehmen. Nicht alles so hängen lassen und so rennen lassen. Passt eh alles. Nein, selbst Verantwortung in die Hand nehmen, selbst auch ein bisschen aktiver werden, das kann man schon auch entscheiden. Mehr über Wünsche und Gefühle reden. Ruhig einmal ganz bewusst über seine Wünsche sprechen und Gefühle ausdrücken lernen. Das kann man üben. Da muss man sich wirklich bewusst in einen Willensakt begeben und sagen, ich will jetzt mit meiner Frau über meine Gefühle reden. Komm, setzen wir uns hin. Liebe ist eben wirklich, und das lernen wir jetzt ganz praktisch, ein aktiver Willensakt, wo wir sagen, ich will freiwillig jetzt da einsetzen. Er braucht eine Frau, die ihn akzeptiert und ihn durch ihre weiblichen Reize aus der Reserve locken kann, aber das Bewusstsein gibt, dass er der Mann ist. Ja, die phlegmatische Frau, allgemein ist noch zu ihr, man kommt gut mit ihr aus. Sie ist eher der Friedensstifter in der Familie, weil sie eben sehr ausgeglichen ist. Sie ergreift in der Liebe, aber auch selten die Initiative, genauso wie der phlegmatische Mann. Sie entzieht sich ihrem Partner fast nie, also bei ihr gibt es kaum dieses Rotlicht im Schlafzimmer, das heißt Ampelrot, meine ich jetzt. Muss man ja aufpassen, wo ich sage. Ja, das heißt jetzt nicht. Ja. Sie möchte ihn einfach zufriedenstellen und in ihrer Art und Weise lebt sie das einfach aus. Angst beeinflusst ihr Liebesleben sehr stark und das ist jetzt eine Gefahr bei ihr. Angst vor der Schwangerschaft zum Beispiel, sie ist sehr ängstlich. Angst vor dem Bloßgestelltwerden, Angst vor der Blamage, Angst vor peinlichen Situationen. Und das ist ein großes Problem, fällt bei ihr. Sie hat sehr viel Angst. Und das muss man wissen auf der einen Seite, dann kann man auf sie eingehen, kann ihr helfen, Angst zu überwinden, damit auch hier das Liebesleben wieder Freude bereitet. Sie möchte die Achtung ihres Mannes nicht durch zu viel an Eifer und Bereitschaft verlieren. Sie meint, wenn sie zu aktiv wäre, verliert sie die Achtung ihres Mannes. Das ist ein Problem und da muss sie sich auch ein bisschen ändern. Der Rat an Sie, überwinde die Passivität und die Angst. Das kann man kann das lernen und kann auch hier durch die Tatsache überwinden. Mehr auf das Äußere achten, man kann auch hier ein bisschen attraktiver werden und dem Mann auch ein bisschen mehr Freude schenken. Keine müden Ausreden gebrauchen, und ein bisschen mehr Ordnung und System in den Alltag bringen, und Empfindungen in Worte mehr ausdrücken lernen, das heißt mehr reden. Das wären jetzt einmal so die Temperamente gewesen. Kurz ein bisschen überflogen zum Thema Sexualität. Ja, und da ist jeder ein bisschen anders in seiner Art und wir können einander in unserer Art glücklich machen. Vielleicht noch ein bisschen etwas zum Thema Leidenschaft. Der Brockhaus sagt uns, Leidenschaft ist ein anhaltender, starker Trieb, der das Wollen und Fühlen unabhängig oder auch gegen die Vernunft bestimmt. Wenn ein Mensch so leidenschaftlich ist, dann kann das auf der einen Seite oder heute meistens sehr positiv gesehen sein, nicht ein leidenschaftlicher Mensch, der ist sehr aktiv. Man kann ja seine Arbeit leidenschaftlich gern machen, man kann Sexualität leidenschaftlich sein. Kann aber große Gefahren beinhalten. Jetzt gibt es eben verschiedene Temperamente, die leidenschaftlicher sind und andere wieder, die mehr Leiden schaffen. Ja? Das sind also verschiedene Menschentypen. Alle müssen etwas lernen. Es gibt keinen idealen und keinen schlechten Menschentypen. Das heißt also, weder der Sanguiniker ist der Bessere, noch der Phlegmatiker der Schlechtere. Sie sind alle gleichwertig, nur jeder ist andersartig. Und sie müssen alle etwas lernen und brauchen alle eine Hilfe, ihre Leidenschaft auf der einen Seite und ihre Triebe auf der anderen Seite und ihre Lethargie und ihre Laxheit auf der nächsten Seite zu überwinden und zu beherrschen. Auf der einen Seite zum Beispiel ist diese Leidenschaft ein Trieb, der ganz stark ist, die Eifersucht. Ja? Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Ich denke, da müssen wir aufpassen, es ist nicht richtig, wenn Leute sagen, wenn du nicht ein bisschen eifersüchtig bist, dann liebst du nicht wirklich. Man meint immer, ein wenig Eifersucht gehört zur Liebe dazu. Das stimmt nicht. Die wahre Liebe hat nichts mit der Eifersucht zu tun. Sie schenkt Vertrauen und braucht keine Eifersucht haben. Das heißt also, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die man jetzt beherrschen muss. Und jetzt ist nicht nur die Eifersucht auf der einen Seite, und wir haben jetzt verschiedene Leidenschaften ein bisschen angesprochen bei den verschiedenen Temperamenten, alles muss beherrscht werden. Denn wenn ich einfach so mein Temperament auslebe, dann kann ich nicht wirklich glücklich werden und auch nicht wirklich glücklich machen. Im Kursbuch Liebe steht, Hass erregt Hader, aber die Liebe deckt alle Übertretungen zu. Wenn wir die wahre Liebe in unserem Herzen tragen, dann können wir tatsächlich vergeben, dann können wir einander helfen, dann können wir uns entscheiden, uns zu verändern, zum anderen hin. Wenn wir eher passiv sind, dann können wir auf die Aktivitätsseite hinübergehen. Wenn wir zu aktiv sind, können wir uns zurücknehmen und sagen, nein, ich möchte treu sein. Welches Thema wir auch heute angesprochen haben, jeder muss lernen, sein Leben zu beherrschen, und die wahre Liebe beherrscht das Leben. Und ganz besonders schenkt sie etwas. Wenn man das englische Wort Liebe, Love, ein bisschen aufspaltet oder auflistet, dann heißt das, und ich hoffe, Sie vergessen das Bild nie mehr wieder, das L steht für Liebe, das O steht für ohne, V Vergebung endet. Liebe ohne Vergebung endet. Der Choleriker, den muss man vergeben. Den Phlegmatiker muss man vergeben, den Sanguiniker muss man vergeben. Es gibt keinen, den man nicht vergeben muss, weil der macht Fehler und der macht dort Fehler, der andere macht es auf einem anderen Gebiet wieder, wo der eine gut ist, ist der andere wieder schlecht. Wir müssen einander vergeben. Wir brauchen die Vergebung. Liebe lebt von der Vergebung. Und das ist so wichtig, dass wir auf der einen Seite, und das ist mein Anliegen an Sie, nicht sagen, ich bin eben einmal so, ich kann mich nicht ändern. Ich selber kann mich nicht ändern, das ist schon richtig. Aber es gibt einen, der mich ändern kann. Nämlich der, der mich gemacht hat. Der hat mich einmal gemacht und der kann mich auch ein anderes Mal ändern und machen. Das heißt also, er kann meine positiven Seiten durch seine Liebe, die er mir schenkt, beherrschen und meine negativen Seiten zu positiven Seiten verändern. Ich vergleiche das oft, die Temperamente, mit den verschiedenen Musikinstrumenten. Ja? Der eine ist eine Pauke, der Choleriker, haut am Tisch. Und der andere ist eine Piccolo-Flöte. Ja? Jeder hat so seine Temperamentseigenschaften. Und jetzt wird also der Schöpfer aus einer Pauke keine Piccolo-Flöte machen. Das heißt also, es geht nicht darum, dass ich jetzt so anders werden muss, dass ich vom cholerischen Temperament zum phlegmatischen sollte. Darum geht es nicht. So eine Veränderung gibt es auch nicht. Aber es gibt eine Veränderung von einer verstimmten Pauke zu einer gestimmten Pauke. Das heißt also, von einem verstimmten Klavier zu einem gestimmten Klavier, egal welches Temperament wir auch sind, die Stärken können gestärkt werden und die Schwächen können verändert werden. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir alle aus dieser Liebe leben sollten, die Vergebung schenkt. Denn was ist, wenn es keine Veränderung in meinem Leben gibt, muss ich ja auch mit dem Sanguiniker leben können oder mit dem Phlegmatiker leben können. Und die wahre Liebe schenkt Vergebung. Und wenn er heute, dann sage ich, okay, wenn er sagt, bitte verzeih mir, dann schenke ich ihm die Vergebung. Love heißt also, Liebe ohne Vergebung endet. Angst ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Angst aus. Und das ist so wichtig, dass wir aus dieser wahren Liebe leben und uns diese wahre Liebe in Anspruch nehmen, die uns verändert, also nicht vom Choleriker zum Melancholiker, aber von den negativen Seiten zu positiven Seiten verändert und die eben die Angst, die wir haben, nehmen wir jetzt gerade die Temperamente an, die sehr ängstlich sind, rein weil sie so empfindsam sind, die kann verändert werden durch die Liebe, die die Angst vertreibt. Die Liebe beherrscht das Temperament und muss unser Temperament beherrschen. Sie macht aus den Schwächen Stärke. Darum ist es so wichtig, dass wir uns dieser Liebe aussetzen. Und nun zum Schluss noch ein wunderschönes Wort dieses weisen Salomo, der jetzt schon vor 3000 Jahren diese Weisheit uns mitgegeben hat. Und da sagt er, einer mag überwältigt werden, zwei aber können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell entzwei. Das ist ein schönes Bild da dazu, Sie sehen das, nicht? Einer kann überwältigt werden. So ein kleiner Faden. Sie wissen, so ein Seil, das ist oft sehr toll gedreht, wo nicht nur ein Faden, sondern ein zweiter oder ein dritter ineinander verwoben ist. Und ein Seil, wenn drei Seile zusammen verwoben sind, hält ja viel besser stand als ein Seil allein. Nun, was mag der weise Salomo da gemeint haben? Einer mag überwältigt werden, zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht so leicht in zwei. Was denken Sie, was könnte er da gemeint haben? Ja, der Herr Heinzel hat schon so genau geschaut. Also zuerst einmal, der eine bin ich. Ne? Und dann denken Sie daran, was wir heute gesagt haben, wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Wir brauchen auch einen anderen. Und ein zweiter kann mir helfen. Das kann A, die Partnerschaft sein, ja? Kann aber auch die Freundschaft sein, einer Bekannten, einer Freundin, die mir zur Seite steht, die ich als Hilfe brauche. Und manches Mal ärgere ich mich über meine Freundin, weil sie cholerisch ist und der andere sanguinisch ist. Man kann also auch da lernen voneinander. Und das kann auch einander helfen, wenn Sie zum Beispiel keine Beziehung haben, sondern alleinstehend sind. Dass Sie erkennen, alleine kann man leicht überwältigt werden, aber zu zweit kann man leichter bestehen. Und das ist gut, wenn man einen hat, einen Freund hat, der mir zur Seite steht. Und sehen Sie uns auch als Freunde hier. Wir wollen Ihnen wirklich auch zur Seite stehen. Einer mag überwältigt werden, zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur. Toll wäre es, wenn man noch den dritten mit im Bunde hat, nicht? Den, der die wahre Liebe ist. Dann wird tatsächlich ein Leben stark und glücklich sein. So, das für heute. Jetzt gibt es noch eine Hausaufgabe und zwar bekommen Sie zwei Zettel. Diese Hausaufgabe gilt jetzt ganz besonders jenen, die in einer Beziehung leben. Eine kleine Hilfe. Das erste Blatt ist ein Fragebogen und das zweite Blatt ist der Auswertungsbogen dann dazu. Denn Sie können das dann mit zuerst einmal durchgehen als Persönlichkeit und meine Bitte wäre an Sie, machen Sie es zuerst einmal alleine. Ja? Bitte, ihr Männer, nicht gleich mit der Frau reden und sagen, wie ist das, so ja, ganz oder zwar, sondern zuerst einmal selber alleine machen. Zuerst einmal alleine durchgehen und zwar zum Beispiel Kommunikation. Das wird uns dann hinführen zum nächsten Thema, das wir miteinander besprechen werden. Ich wünschte, mein Partner würde mir Fragen über mich selber stellen. Wenn das bei Ihnen zutrifft, dann kommt ein Fünfer angekreuzt, wenn das voll und ganz zutrifft. Wenn das der Satz nicht zutrifft, überhaupt ganz und gar nicht zutrifft, dann kreisen Sie die Eins ein. Wenn Sie sagen, naja, teils, teils, dann kreisen Sie den Dreier ein. Alles verständlich? Und so gehen Sie eine Frage nach der anderen durch, wie Sie das empfinden in Ihrer Beziehung. Und dann können Sie das miteinander besprechen und sagen, was hast denn du eingekreist? Zeig mal. Ja, und dann kann man besprechen, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Sie haben dann hinten noch, also das zweite Blatt ist dann die Erklärung dazu, die Auswertung dazu. Jeder hat da seine eigene Punkteanzahl. Da können Sie dann herausfinden, wo Sie stehen mit Ihrer Beziehung. Ja? Und wenn Sie persönlich eine Hilfe brauchen, meine Frau und ich, wir sind gerne bereit, Ihnen zu helfen, gell Sisi? Wir sind ja Ehe- und Familienberater und konsultieren Sie uns, eine Beratungsstunde ist bei uns unbezahlbar. Wir kosten nichts. Wir können uns hier treffen. Ja? Wir müssen einen Termin ausmachen oder wir kommen zu Ihnen nach Hause, das sagen Sie uns dann. Und wir kommen gerne nach Hause oder wir können uns auch hier in unserem Seminar hier treffen. Wenn Sie also Fragen haben, wenn Sie also Beratungsstunde haben möchten, wir bieten Ihnen kostenlose Beratung an. Schön, rückwärts gibt es noch Bücher, schauen Sie sich's an, die werden Sie jetzt dann bald bestellen, damit Sie es dann am Ende des Seminars bekommen. Das Seminar hat jetzt 7 Abende, 3 sind noch vor uns, die werden jetzt noch sehr spannend sein, ich freue mich schon darauf. Nächsten Dienstag um dieselbe Zeit, ich weiß, dass der eine oder andere nicht immer kommen kann, aber ich bin sicher, Sie sind wieder da. Ansonsten leihen Sie sich die Kassette aus. Die Unterlagen werden jetzt bald fertig sein und dann werden Sie auch die Unterlagen bekommen. Ja? Schön, dann wünsche ich Ihnen ein gutes Nachhausekommen. Alles Gute und viel Freude mit Ihrem Temperament. Guten Abend.